Wie kann ich nachhaltiger reisen und unterwegs sein? Da sind dann Aspekte drin, wie auch Menschenrechte, Tierschutz, aber natürlich auch, was die Hotels angeht und so weiter.
Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Vinny, weißt du noch, wo wir über den Gardasee gesprochen haben?
Ja.
Und ich habe ja erzählt, ich war noch nicht da und ich würde aber eigentlich gerne mal, und ganz viele Freunde, die berichten immer total schöne Sachen von dort. Ich habe tatsächlich jetzt Urlaub am Gardasee gebucht. Das war super spontan und für mich geht's nächste Woche jetzt sogar schon los.
Aber war es nicht so, dass du bei deiner letzten Gardasee-Reise mit dem Auto liegen geblieben bist?
Ja, und das ist ja tatsächlich auch noch nicht lange her. Und die Werkstatt konnte mir ja nicht genau sagen, woran es lag. Die haben mir nur einmal kurz die Bremsflüssigkeit durch das Auto gejagt, sag ich mal. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Also ich habe mir auch schon gedacht, naja, wenn jetzt bei so einer weiten Fahrt nach Italien irgendwie das Auto streikt und ich wieder irgendwo liegen bleibe und die Kupplung halt nicht mehr funktioniert, wird es ein bisschen schwierig. Aber ich habe eine Lösung. Und zwar können wir ein anderes Auto benutzen. Das heißt, wir tauschen dann für die Woche die Autos, weil die Person hat nicht so einen langen Weg und wir können dann vielleicht ein bisschen entspannter und beruhigter runter an den Gardasee fahren.
Ja, echt cool. Also ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es gut klappt mit dem Auto. Aber
danke.
wie kam's, dass du jetzt dich für den Gardasee entschieden hast? Lag's an unserer letzten Podcast-Folge oder wie kamst du drauf?
Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, und klar hat die auch mit einem Einfluss gehabt, aber ich habe tatsächlich vorher schon mal über den Gardasee nachgedacht und wir hatten halt jetzt überlegt, naja, wo können wir hin, was nicht ganz so weit weg ist, haben dann auch drüber nachgedacht, wollen wir fliegen, wollen wir nicht fliegen. Wir haben kurz über Mallorca und Fuerteventura gesprochen, aber letztendlich haben wir uns dann doch so entschieden, dass wir halt nicht fliegen wollen, sondern mit dem Auto fahren. Und ja, da haben wir gesagt, wo ist es relativ nah und trotzdem noch ein bisschen südlicher. Und da war der Gardasee dann eigentlich relativ schnell gefunden.
Super cool. Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Also
ich berichte.
Absolut, unbedingt.
Ja. Und apropos Fliegen, wir haben ja schon mal auch eine Folge gehabt, wo wir so ein bisschen über Fliegen und das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben und wie das so in Verbindung steht, was man machen kann, wie der aktuelle Stand ist. Das ist aber natürlich nicht alles, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr, was man irgendwie erfahren und auch wissen sollte. Und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir heute nochmal über das Thema Nachhaltigkeit, gehen aber auch vor allen Dingen mal auf so ein paar andere Aspekte noch mit ein. Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Svenja und mir direkt gegenüber sitzt wie immer der Benni.
Guten Morgen.
Und wo wir ja gerade schon beim Thema Nachhaltigkeit waren, würde ich sagen, fangen wir eigentlich auch direkt ganz schnell an und steigen direkt ins Thema ein. Wir haben heute eine Expertin bei uns sitzen, die auch mit bei uns im Konzern ist. Wir haben nämlich eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung und heute bei uns als Gast ist Laura Steden. Hallo.
Hallo zusammen.
Laura, magst du uns kurz erzählen, wer du bist und was du bei uns genau machst?
Super gerne. Danke erstmal für die Einladung. Genau, mein Name ist Laura, wie ihr schon gesagt habt. Ich leite den Nachhaltigkeitsbereich hier bei der Tour und ich wohne in Köln. Das Team ist aber in Köln und in Frankfurt und wir kümmern uns für die ganze der Tour-Gruppe um die Nachhaltigkeitsthemen und die vier Nachhaltigkeitssäulen.
Mega spannend. Was macht denn die der Tour Group so generell rund um das Thema Nachhaltigkeit oder wie muss man sich eine Nachhaltigkeitsabteilung vorstellen, wenn man sich mit dem Thema vielleicht auch noch nicht so auseinandergesetzt hat?
Ja, vielleicht erzähle ich mal, was diese vier Nachhaltigkeitssäulen sind, die ich eben auch schon angesprochen habe. Und zwar haben wir vier Säulen, wo wir uns die verschiedenen Aspekte in der Nachhaltigkeit anschauen. Das erste ist natürlich bei uns in der Touristik das Thema bewusst reisen. Also wie kann ich nachhaltiger reisen und unterwegs sein? Da sind dann Aspekte drin wie auch Menschenrechte, Tierschutz, aber natürlich auch, was die Hotels angeht und so weiter. Also da wirklich auch auf das Thema Ressourcenschonung zu schauen. Und da gehen wir, glaube ich, auch nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein, weil das ist wahrscheinlich auch spannend zu wissen, wie man vielleicht auch ein bisschen bewusster reisen kann. Dann haben wir die Säule Energie, Klima und Umwelt. Also ich würde es einfach mal mit Klima überzeichnen. Das ist ja in aller Munde, das Thema Klimawandel. Und wir sind ja Teil auch die Derto-Gruppe ist ja auch Teil der Rewe-Gruppe. Und da haben wir uns auch Klimaziele gesetzt. Und hier geht es darum, dass wir auf die Emissionen, auf die wir selber Einfluss haben, wie in den Reisebüros oder auch in den Zentralstandorten oder in Hotels, dass wir dort schonend unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Emissionen in unserer Wertschöpfungskette. Das heißt, ne, wenn es um das Fliegen geht, was du eben schon sagtest, Svenja, wenn es aber auch um die Hotels geht, die wir ansonsten dann auch in unseren Reisen integrieren, da schauen wir dann drauf. Dann haben wir noch die Säule Mitarbeitende. Da ist es vor allem der Personalbereich, der natürlich drauf schaut, dass das Thema Diversität, Inklusion und so weiter auch bearbeitet wird. Und dann haben wir noch die Säule gesellschaftliches Engagement. Das ist bei uns über die der Tour Foundation. Da haben wir einen eigenen Verein, wo wir weltweit dann auch Projekte unterstützen, um unsere Anteilnahme auch dann weltweit umzusetzen.
Ich finde das auch mega spannend, dass auch Nachhaltigkeit, also viele verbinden Nachhaltigkeit ja vor allem erstmal mit dem eigentlichen Produkt, also in dem Fall bei uns mit der Reise. Das heißt, viele denken immer, kann Reisen Nachhaltigkeit sein oder was ist an Reisen nachhaltig? Aber eigentlich ist es ja total spannend, dass das Thema Nachhaltigkeit ja noch viel mehr umfasst, über das man ja zum Beispiel auch erstmal gar nicht nachdenkt, wie Inklusion, wie Menschenrechte, aber natürlich dann auch klassischerweise, wie viel CO2-Emissionen stoße ich aus und so weiter. Also es ist ja eigentlich dann doch viel, viel mehr, als man im ersten Schritt so meinen mag.
Absolut, absolut. Wird auch tatsächlich immer mehr und immer größer das Thema. Zum einen liegt das daran, dass wir natürlich auch von der Politik da ein paar Themen vorgegeben bekommen. Aber wir merken schon auch, dass das bei den KollegInnen hier im Haus, aber auch dann bei den KundInnen, bei den Reisenden immer wichtiger wird und dass da das Bewusstsein einfach auch immer schärfer für wird. Und dementsprechend freuen wir uns dann auch, die Themen da in einer recht breiten Masse auch angehen zu können.
Ich sag mal, gerade für die Kunden ist es ja vielleicht auch wichtig zu wissen, was ist überhaupt eine nachhaltige Reise? Wie erkenne ich die? Wie kann ich das ausmachen? Weil von außen betrachtet ist es manchmal ja teilweise heutzutage noch relativ schwierig, das auch so ausfindig zu machen. Gibt es da irgendwie Lösungen vielleicht von eurer Seite?
Da würde ich dir recht geben. Das ist ja so, dass dieser Label-Dschungel, wird es ja gerne genannt, wirklich schwierig ist auch für einen selber, dann auch das zu durchdringen. Was wir dort gemacht haben, ist, dass wir das sogenannte Engage-Logo, also wie engagieren, jetzt entwickelt haben. Das sieht aus wie so ein Blatt in Herzform. Und damit kennzeichnen wir dann quasi die Reisen und vor allem auch die Hotels, die eine Nachhaltigkeitszertifizierung haben. Das heißt, ich als Reisender muss mir jetzt nicht die 20, 30 verschiedenen Labels, die dahinter stecken, durchlesen und verstehen, was dahinter steht, sondern das haben wir dann im Prinzip gemacht und wir haben das aber auch nicht selber bewertet, sondern alle mit dem Engage-Label gekennzeichneten Hotels sind mit dem sogenannten GSTC-Standard. Das ist der Global Sustainable Tourism Council. Das heißt, da steckt dann auch ein Standard dahinter, wo wir uns darauf verlassen können, dass das dann auch eine Belastbarkeit ist. Ja, und das haben wir im Prinzip einmal dann auch in unseren Katalogen drin. Das kann man auch filtern mittlerweile auf unseren Veranstalter-Webseiten, dass man sagt, ich möchte eine nachhaltig zertifizierte Unterkunft haben. Und darüber hinaus kennzeichnen wir die auch nochmal in unserer Themenwelt bewusst Reisen. Also ich kann natürlich ganz normal auf die Veranstalter-Webseiten gehen oder in die Kataloge. Aber wenn ich ganz bewusst nach bewussten Reisen schauen möchte, dann kann ich auch in diesen Katalog reinschauen, in diese Themenwelt. Und die haben wir auch als Online-Themenwelt überführt. Gleicher Name, bewusst Reisen, wo ich dann neben den Hotels dann auch Ausflüge, Rundreisen und Ähnliches angezeigt bekomme.
Okay, und welche Kriterien umfasst dieses Siegel? Also sprich, was muss ein Hotel erfüllen, dass es dieses Siegel bekommt?
Das ist von Standard zu Standard so ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, alles, was mit diesem Label, Engage-Label auch gekennzeichnet ist, können wir sicherstellen, dass das auch dann einen ordentlichen Standard dahinter hat. Und es ist so, dass wirklich ein Audit vor Ort stattfindet. Also es geht dann ein Auditor vor Ort, schaut sich das Hotel wirklich auch an. Und das sind dann sowohl ökologische als auch soziale Aspekte. Also im sozialen Bereich geht es natürlich darum, dass die Mitarbeitenden vor Ort dann auch ein ordentliches Anstellungsverhältnis haben, dort auch vertraglich alles gut eingehalten wird, somit dass wir uns sicher sein können, dass es den Menschen gut geht, die dort arbeiten. Und im ökologischen Bereich dann Themen wie zum Beispiel eine Energieeffizienz, aber auch Abfallthemen, ne, dass dann der Müll auch entsprechend irgendwie getrennt wird. Also das, was wir als Reisende auch sehen vielleicht vorne, das sind dann so Aspekte vielleicht wie, ne, wo ist irgendwie Plastik eingesetzt und so. Aber auch tatsächlich ganz viel hinter der Tür, was wir vielleicht so, wenn wir im Urlaub sind, gar nicht mitbekommen, was dann vielleicht in den Küchen oder auch in den Waschküchen und so stattfindet. Da wird dann im Prinzip sich einmal das ganze Hotel dann auch angeschaut und die meisten Siegel haben dann auch nur eine Gültigkeit von circa 2 Jahren. Das heißt, danach kommt dann wieder jemand und rezertifiziert. Das heißt, da können wir auch sicherstellen, dass immer mal jemand drauf schaut.
Super spannend, weil auch da denkt man ja im ersten Moment immer nur daran, wenn ein Hotel als nachhaltig kategorisiert wird, dass das quasi irgendwelche Emissionen oder ökologischen Standards erfüllt. Aber ich finde es super spannend, dass man auch auf Menschen achtet, die dort arbeiten und dass man auch guckt, dass die ordentliche Arbeitsverhältnisse haben, dass es denen gut geht. Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Deshalb danke für den Hinweis.
Ja, und dabei ist es ja auch so wichtig, das ganzheitlich einfach auch zu betrachten. Du hattest ja gerade schon Rundreisen auch erwähnt und auch Ausflüge. Wie ist das denn da? Weil gerade bei Rundreisen ist es ja dann doch auch nochmal eine andere Geschichte. Und auch bei Ausflügen, je nachdem, was für Ausflüge man macht, ist das ja auch meistens so ein Thema, gerade auch wenn es zum Beispiel mit Tieren oder so zu tun hätte.
Ja, absolut. Also beim Thema Rundreise und Ausflüge ist es so, dass wir dort einen eigenen Kriterienkatalog hinterlegt haben, den wir dann aus der Nachhaltigkeitsabteilung mit den ExpertInnen im Unternehmen zusammen entwickelt haben aus dem Produktbereich. Und dort ist es so, dass wir dann ein bisschen eine andere Darstellung haben. Also dieses Engage-Logo in Dunkel ist das für die Hotels, ne, wo auch dann eine Zertifizierung dahinter steckt. Und das etwas heller hinterlegt ist dann das für Ausflüge und Rundreisen. Und hier ist es so, dass wir schon wollen, dass es eine sichtliche Unterscheidung auch dann vielleicht zu herkömmlichen Ausflügen und Rundreisen gibt, weil wir wollen ja auch kein Greenwashing betreiben. Das heißt, wir wollen schon sicherstellen, dass das wirklich auch nachhaltigere Ausflüge und Rundreisen sind. Und das kann beim Thema Rundreisen oder auch bei Ausflügen natürlich Themen sein, die eher Richtung Klimaauswirkung geht. Also wie ist die Mobilität dann vor Ort auch gestaltet? Kann man zum Beispiel auch eine Trekkingtour involvieren oder wie ist denn generell das Transportmittel, ist E-Mobilität vor Ort vielleicht auch möglich? Das können aber auch Themen sein wie der Besuch von National- oder Naturparks, der auch natürlich grundsätzlich per se dann schon mal auch schonender ist. Bei Ausflügen ist es so, dass wir uns auch wünschen natürlich, dass Projekte unserer Foundation besucht werden können. Das ist immer sehr schön, weil wir unterstützen die Projekte. Wir stehen da auch zu 100% hinter. Das heißt, wenn dort dann auch ein Besuch in einem der sozialen Einrichtungen beispielsweise möglich ist, ist das für uns wunderbar. Und bei den Rundreisen gucken wir zusätzlich auch noch mal drauf, dass natürlich auch die Distanz im Verhältnis steht zur Aufenthaltsdauer. Das ist dann auch ein Aspekt, wo man nochmal drauf schauen muss, gerade da, wo geflogen werden muss, weil es beispielsweise auf eine Insel geht, dass dann auch die Aufenthaltsdauer entsprechend lang ist, sodass sich das dann auch vom Aufwand her lohnt. Und vielleicht um mal so ein paar Ziele auch zu nennen, wo wir das schon haben und die man dann auch bei uns findet. Also bei Rundreisen haben wir jetzt schon im Portfolio zum Beispiel Irland, Portugal, Madeira und auch Andalusien. Und neu jetzt dann ab der Oktober-Kampagne, da werden die neu vorgestellt und sind dann auch buchbar, sind dann zum Beispiel Island, Finnland, Norwegen, aber auch Baltikum oder Großbritannien und Italien. Also ihr merkt, ne, schon relativ.
Das ist schon recht gut ausgestattet.
Genau, das macht auch wirklich Spaß, das zusammen zu entwickeln im Produktbereich. Mhm. Und da hoffen wir, dass natürlich noch viel mehr kommt. Und bei den Ausflügen haben wir auch wirklich weltweit tolle Ausflüge, da auch ein paar Länder vielleicht zu nennen, Thailand oder Vietnam, Mauritius. Aber auch zum Beispiel in Südafrika oder Spanien und noch weitere Länder. Und das sind dann so Ausflüge, die wirklich auch, glaube ich, Spaß machen können. Also zum Beispiel ist das auf Fuerteventura Trekking with Goats, also eine Wanderung mit Ziegen quasi, die dann dort halt auch vor Ort sind. Ja, also das darf ja auch durchaus dann einfach Spaß machen. Und in der Dominikanischen Republik ist es zum Beispiel ein Ausflug, der heißt Hands on Chocolate. Da wird dann halt eine Schokoladenherstellung besucht und dann natürlich kann man da auch selber ein bisschen mit anpacken. Und so hat man auch den Austausch dann wiederum mit den lokalen Menschen. Im besten Falle gibt man vor Ort ja dann auch ein bisschen Geld aus. Das ist auch nachhaltiger, ne, wenn man lokale Wertschöpfung dann betreibt. Und das sind so ein paar Aspekte, die mir jetzt gerade einfallen.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Hört sich zumindest auch danach an, dass ihr da echt viel macht. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt da auch verschiedene Projekte, wo ihr gerne versucht, dann Ausflüge auch in diese oder diese Projekte in die Ausflüge mit einzubinden. Hast du da mal ein paar Beispiele, was so Herzensprojekte auch von euch vielleicht sind?
Wir haben ein Projekt, was ich mir selber auch schon anschauen durfte. Das ist in Vietnam, das ist Co Tho. Das steht für No One Teach One. Und das ist ein Restaurant, ein Ausbildungsrestaurant. Das kann man sich wunderbar in einem Ausflug, wenn man in Hanoi eh unterwegs ist den Tag. Das ist in der Nähe vom Literaturtempel. Da kann man wunderbar lunchen gehen. Und dort werden Jugendliche ausgebildet aus ganz Vietnam, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, zum Teil auch aus Minderheiten stammen. Und wir unterstützen dort das Hörtörn, also das Programm für die Mädels und die dann wirklich aus den ländlichen Minderheiten kommen, die dann nach Hanoi kommen und dann nach ein paar Wochen entscheiden können, ob sie entweder eine Ausbildung Richtung Küche oder Richtung Service machen. Also am Anfang kommen sie erstmal alle an, müssen natürlich auch dort erstmal in Hanoi und in dem Programm erstmal ankommen. Und da kann man das Trainingsrestaurant sich anschauen, kann ich wirklich wärmstens empfehlen, ist wirklich super toll. Und das ist was, wo wir eher aus dem Thema Ausbildung herauskommen. Wir haben aber auch zum Beispiel in der Türkei ein Schildkrötenprojekt. Das ist in der Nähe von unserem Aldiana-Club in Side, kann man sich auch anschauen. Da geht es darum, dann die Schildkröten, die dort nisten, zu schützen. Da ist ein Bildungszentrum dann an dem Strand aufgebaut, kann man sich auch informieren lassen. Schildkröten schlüpfen sehen, das wird schwierig, das ist ja nicht so häufig im Jahr, muss man zur richtigen Zeit da sein, wenn man Glück hat, genau. Aber da sieht man zumindest auch, was vor Ort dann wirklich auch Tolles gemacht wird. Also das, man merkt, das sind Projekte in nah und fern und das kann was mit Tier, Natur oder mit Ausbildung sein. Das sind unsere drei Förderschwerpunkte.
Okay, das sind ja echt mega spannende Projekte. Wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte, weil man vielleicht sowieso demnächst plant, irgendwo hinzufahren oder vielleicht auch in einem Reiseland unterwegs ist oder wenn man vielleicht auch was spenden möchte, wie kann ich mich informieren, wo kann ich spenden und was würdest du interessierten HörerInnen empfehlen?
Also wir haben eine ganz, ganz tolle Webseite, wo wirklich alle Projekte erklärt sind, zum Teil auch mit Videos. Dann, das ist die DareTour Foundation Webseite, die verlinken wir super gerne. Schaut da einfach mal vorbei, schaut euch die Videos an. Wir haben auch dieses Jahr 10 Jahre Jubiläum, also es gibt auch was zu feiern. Da haben wir auch so eine ganz tolle Kampagne, 10 Jahre, 10 Gesichter, wo wir dann auch aus 10 Projekten aus den letzten 10 Jahren dann auch Geschichten erzählen. Und da wird dann aus der Perspektive von den Menschen, denen in den Projekten geholfen wurde, erzählt, aber auch vielleicht mal aus der Perspektive von einer Schildkröte oder von einem Hund. Also das macht wirklich Spaß, wir verlinken das super gerne und dann könnt ihr da gerne mal durchstöbern.
Super spannend.
Apropos, ihr könnt auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, @dertour_reisebüro. Da haben wir sogar auch schon ein paar Posts genau zu diesem Thema online gestellt. Könnt ihr gerne nochmal durchstöbern und auch so werden wir nochmal einen Post machen, wo wir so ein paar Informationen zusammenfassen. Also da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen.
Jetzt haben wir schon über das Thema Projekte gesprochen, haben auch bei dem Thema Projekten unter anderem über die Schildkröten gesprochen. Kommen wir mal zu einem sehr emotionalen Thema, das Thema Tierwohl auf Ausflügen. Wie steht denn die Dertouristik dazu?
Genau, wie du schon sagtest, sehr emotionales Thema, gibt es auch viele Blickwinkel drauf. Wir haben eine Tierschutzrichtlinie, das schon auch seit vielen Jahren. Wir haben zum Beispiel schon vor, ich glaube, über 5 Jahren das Thema Elefantenreiten komplett aus dem Sortiment genommen und es auch wirklich geschafft, dort die Camps eher zu so Camps, wo man sich Elefanten halt anschauen kann, mit auch einem Abstand umzumodeln. Ja, das heißt, da haben wir jetzt wirklich nur noch Sachen im Sortiment, wo wir auch hinterstehen. Und wichtig ist beim Thema Tierschutz aber, sich das wirklich regelmäßig anzuschauen. Wir machen eine jährliche Portfolioanalyse. Das heißt, wir schauen uns einmal im Jahr an, was haben wir denn alles für Ausflüge, wo Tiere involviert sind. Und schauen dann drauf, ob Sachen wieder im Sortiment sind, die wir nicht haben wollen. Man muss sagen, im allerbesten Fall werden Tiere in der freien Wildbahn angeschaut. Da geht's ihnen am besten und da sind sie auch, glaube ich, am schönsten anzuschauen. Und wir schauen uns jetzt nach den verschiedenen Schwerpunktarten das auch Jahr für Jahr an. Also dieses Jahr schauen wir uns dann zum Beispiel nochmal das Thema Meeressäuger an. Im nächsten Jahr wollen wir uns gerne das Thema Arbeitstiere anschauen. Das sind dann Kamele, Pferde, Esel. Und dann auch noch das Thema streunende Tiere. Das heißt, das schauen wir uns so nach und nach an, gehen da auch stark in den Dialog mit den Partnern, die dieses Angebot dann auch für uns zur Verfügung stellen, um dort im besten Fall auch wirklich eine Verbesserung für die Tiere dann entsprechend herzustellen. Und es geht ja auch in beide Richtungen. Wir wollen ja auch keine Gefahr für die Reisenden. Also gerade wo exotische Tiere, große Tiere involviert sind, ist der direkte Kontakt nie gut, weil es natürlich auch gefährlich sein kann, wenn ein Elefant in der Nähe ist zum Beispiel. Ne? Ja, da muss man halt wirklich in beide Richtungen schauen. Aber das nehmen wir sehr ernst, das Thema, und sind da wirklich seit vielen Jahren auch schon aktiv und schauen, wie gesagt, durch diese jährliche Überprüfung auch, was wir tun können, um dort das Tierwohl dann einfach noch weiter zu steigern.
Und wenn ich was mitgenommen habe, dann ist es, glaube ich, bisher schon, dass man immer wieder nachschärfen muss oder dass du jährlich dranbleiben musst, dass du kontrollieren musst, dass nichts einreißt. Also generell bei allen nachhaltigen Themen wahrscheinlich ist einfach diese Konsistenz wichtig, dass man immer wieder schaut, hat sich was verändert, beziehungsweise auch sind die Standards weiterhin gegeben.
Genau, also unser Wissen als Gesellschaft hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten, was das Thema angeht, einfach deutlich gesteigert. Und Standards, die vor 5 oder 10 Jahren richtig waren, müssen es heute nicht sein. Da bin ich ganz bei dir. Mm. Deswegen da dran zu bleiben, das wirklich auch nicht als Sprint zu sehen, sondern wirklich als Marathon, wo man wirklich immer wieder halt auch mal draufschauen muss, immer auch mal wieder innehalten muss, Kraft tanken muss und weitermachen muss. Das ist halt, glaube ich, das, was man dann auch für eine nachhaltige Veränderung braucht.
Das denke ich auch, ja.
Dann hätten wir ja quasi Tierschutz jetzt einmal kurz abgeklappert, würde ich mal sagen. Es ist ja aber auch ein großes Thema, was so die Menschen betrifft. Das heißt, wie sind die Menschenrechte? Wie ist der Umgang vor Ort? Wie sind die Bedingungen? Das ist für euch auch ein relativ großes Thema, oder?
Ja, ich finde immer, Tourismus ist von Menschen für Menschen. Genau. Also überall, wo man hinreist, trifft man Menschen. Allein nur schon mal der Weg ins Reisebüro ist mit Menschen. Und wenn man dann vor Ort ist, will man ja auch einen guten Austausch haben mit den Menschen vor Ort. Und das Thema ist uns schon auch seit vielen Jahren wichtig. Wir haben auch schon lange zum Beispiel eine Grundsatzerklärung zum Thema Menschenrechte. Es gibt da jetzt dann auch auf gesetzlicher Ebene noch mal eine Veränderung seit letztem Jahr. Es gibt das sogenannte, jetzt kommt ein langes Wort, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist ein sehr langes, typisch deutsches Wort, würde ich sagen. Und das gibt im Prinzip auch noch mal einen Rahmen. Das ist ganz gut, dass jetzt wirklich auch alle größeren Unternehmen, also das sind ab jetzt alle Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden, sich da auch noch mal anschauen müssen, wie sie wirklich auch einen Regelprozess in ihren Managementprozess bekommen zum Thema Menschenrechte. Ja. Und das sieht dann so Themen vor, wie auch, dass wir dort eine jährliche Risikoanalyse machen, dass wir uns anschauen, wo haben wir denn Geschäftspartner, was für eine Art von Geschäft machen die denn? Es ist ja ein Unterschied, ob jetzt jemand in einem Hotel arbeitet oder ob er zum Beispiel eine Fahrdienstleistung für uns anbietet oder einen Ausflug. Und das schauen wir uns jährlich an und gehen dann dort im Prinzip nochmal ins Detail, da wo wir ein höheres Risiko identifizieren. Und dann ist man wirklich auch angehalten zu schauen, was können denn Maßnahmen sein? Das können auch Themen sein, die wir in der Branche zusammen angehen. sehen, weil wir schicken ja meistens nicht nur wir Reisende in ein Land, sondern da sind ja auch andere Wettbewerber und da kann man wirklich dann auch zusammen dran arbeiten. Das sind aber auch Themen wie, man braucht einen Menschenrechtsbeauftragten im Unternehmen. Also auch das zeigt ja, dass wir das da sehr ernst nehmen. Und natürlich schauen wir schon noch, dass wir das in unsere Verträge mit aufnehmen, dass wir das auch von unseren Partnern dann entsprechend fordern. Aber wichtig ist, dass es halt nicht nur Vertragswesen ist, sondern dass es halt auch mit Maßnahmen, zum Beispiel machen wir dann so Workshops auch in den Destinationen vor Ort, um zu schauen, was vor Ort dann auch die Herausforderungen sind und wie man da gemeinsam mit Maßnahmen ansetzen kann. Und genau, das machen wir jetzt seit letztem Jahr quasi in diesem geregelten Prozess, aber wie gesagt, in den Vertragswesen und in der Grundsatzerklärung auch schon seit vielen Jahren.
Und wenn ihr da in die Destination geht oder merkt, da ist vielleicht noch Verbesserungspotenzial, wie macht ihr das? Habt ihr dann, du sagtest gerade Workshops, aber gibt es dann auch wirklich Schulungen und Hands-on-Sachen für die Mitarbeiter oder auch vielleicht für die Vorgesetzten, die da Mitarbeiter haben in den Destinationen?
Wir sind da gerade dran, das gemeinsam auch als Brancheninitiative, wir sind Mitglied im Roundtable for Human Rights, also ein runder Tisch für Menschenrechte, und machen dort gemeinsam Trainings gerade mit auch ein paar Wettbewerbern. Das ist auch gefördert vom Bundesministerium für Zusammenarbeit über die GIZ dann. Und da erarbeiten wir gerade gemeinsame Trainings, die dann für unsere Partner vor Ort dann auch dienen sollen, das zu erklären. Das ist einfach auch ein Thema, was erklärt werden muss. Und wir wollen ja auch nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger unterwegs sein, sondern die Leute mitnehmen und erklären, warum das auch wichtig ist vor Ort. Und was auch nochmal wichtig ist, dass wir auch einen Beschwerdemechanismus und Kanal haben. Der ist auf all unseren Webseiten auch integriert, sodass auch überall, wo vielleicht ein Verstoß vermutet oder gesehen wird, auch Reisende können da was melden. Das ist auch ganz wichtig. Aber natürlich auch die Menschen, die vor Ort arbeiten. Das heißt, das sind ja nicht immer unsere eigenen Hotels. Wir schicken ja dann auch in Partnerhotels, dass wenn es dort mal zu einem Verstoß kommen sollte, dann kann man das auch entsprechend super gerne melden. Und das heißt, da gibt es dann auch einfach einen Austausch. Und das ist ganz wichtig, dass wir, glaube ich, nicht von uns aus sagen, hier, das sind unsere 20 Maßnahmen, bitte umsetzen, sondern dass man da wirklich in den Dialog geht und das auch gemeinsam arbeitet und, wie du sagst, dann auch durch Trainings und Schulungen dann entsprechend begleitet, um es auch zu erklären, woher es kommt.
Klar, und je mehr ein Mensch das von sich aus versteht und von sich aus dann auch umsetzen will, desto besser eigentlich. Also desto eher klappt es dann auch im Endeffekt.
Wenn wir von dem Thema Menschenrechte reden, dann kommen wir automatisch auch auf das Thema Kinderschutz. Was unternimmt denn die Dare Tour Group, um Kinder entlang der Wertschöpfungskette, also sprich vor Ort in den Hotels, zu schützen?
Kinderschutz ist für uns echt ein Herzensthema, muss man sagen. Also
das glaube ich.
Das ist allen, das merkt man auch immer hier bei den KollegInnen, allen super wichtig. Ja, ich meine, die meisten haben zu Hause selber irgendwie entweder selber Kinder oder halt irgendwie Neffen, Nichten und Co. Und beim Thema Kinderschutz sind wir ja auch schon sehr lange engagiert. Da ist es so, dass die touristische Infrastruktur halt für sexuelle Ausbeutung genutzt werden kann. Ne, auch da muss man sagen, kann. Wir sind da insofern engagiert, dass wir bei unserem Reiseverband in der Arbeitsgruppe für Kinderschutz drin sind, auch schon seit vielen Jahren. Und da auch viele Aktivitäten machen. Als Dare-Tour-Gruppe sind wir auch Mitglied bei The Code. Das ist eine Kinderschutzorganisation. Da kann man auch für unsere Mitarbeitenden bieten wir da E-Learnings an. Und was ganz wichtig ist, dass wir dann auch über dieses E-Learning hinaus in den Hotels auch nochmal Live-Trainings machen. Das ist so rotierend, dass immer so an 2, 3 Standorten im Jahr dann auch diese Trainings stattfinden, weil man muss ja sagen, das sind quasi die KollegInnen, die da besonders sensibel für sein müssen, weil dort am ehesten halt was passiert. Und dann geht's, das sind so Trainings, wo man dann nochmal dann auch sagt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich was sehe, was mir vielleicht komisch vorkommt. Und darüber hinaus, das haben wir dann mit der Arbeitsgruppe Kinderschutz, mit dem Reiseverband gemacht, machen wir auch Destinationsworkshops. Da haben wir dieses Jahr im März einen auf Mallorca gemacht. Jetzt fragen immer alle so, warum habt ihr Mallorca gemacht? Das Thema Kinderschutz ist ja vielleicht gar nicht so ein Thema für Mallorca.
Ehrlich gesagt habe ich mich auch gerade gefragt, wieso wir über Mallorca reden. Weil Mallorca als EU-Land in Spanien hätte ich jetzt gar nicht damit in Verbindung gebracht.
Man muss sagen, man kann es überall machen. Das Thema Kinderschutz und auch potenzielle sexuelle Ausbeutung ist überall ein Thema. Wir hätten es genauso gut in Deutschland machen können. Wir schauen natürlich immer, dass wir dann auch vor Ort, auch mit der örtlichen Polizei und so die Workshops machen, dann auch mit Hoteliers vor Ort, mit Transportdienstleistern vor Ort, mit unserem eigenen Destinationsmanagement, die auch vor Ort waren. Und Spanien oder Mallorca hatten wir ausgewählt, weil da natürlich auch viele Reisende sind. Da, wo viele Reisende sind, entstehen auch viele Risiken. Und wir haben dort eine Plattform, die ich auch sehr ans Herz legen möchte, nicht wegsehen oder don't look away im Englischen. Da kann man auch Verdachtsfälle melden und dann hatte im Prinzip die Kinderschutzorganisation gesagt, okay, auf Basis der Verdachtsfälle würden wir es dann gerne auf Mallorca machen. Und das, was macht man da? Man bringt alle zusammen an einen Tisch, sensibilisiert für das Thema, alle sind mit der Frage reingegangen, warum machen wir es auf Mallorca, aber keiner ist mit der Frage rausgegangen. Ich glaube, das ist gut, ja, dass alle ein Bewusstsein dafür dann auch bekommen haben, dass dieser Workshop wirklich auch dazu diente, das vor Ort dann auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen und aber da natürlich auch zu schauen, was kann ich denn machen. Also da waren natürlich Vorträge, aber da gab es dann auch Übungen, wie ich mich dann verhalte, wenn zum Beispiel halt ein zu junges Kind irgendwie gefühlt an der Rezeption irgendwie mit reingebracht wird ins Hotel. Also das ist halt ganz wichtig, auch dort nicht nur Themen zu machen, die, ich sag mal, auf dem Papier stattfinden, sondern tatsächlich auch vor Ort zu sein, dann mit Trainings, ne, bei den Hotels, aber dann auch mit diesen Destinationsworkshops. Und für uns hier intern, die haben wir in 2022 auch nochmal eine sehr umfangreiche Richtlinie veröffentlicht. Und da ist es so, dass wir natürlich nach außen auch eine Grundsatzerklärung rausgegeben haben, aber nach intern wirkt die nochmal anders. Da sind nämlich wirklich auch Produktanforderungen zum Beispiel vorgegeben. Auch dort haben wir uns angeschaut, was haben wir denn eigentlich für Ausflüge und Angebote in Bezug mit Kindern im Portfolio. Und dann auch gesagt, was wollen wir denn vielleicht zukünftig auch nicht mehr haben. Und da sind dann zum Beispiel so Themen drin wie Schulbesuche oder auch Waisenhausbesuche. Das war eh nicht im großen Stil der Fall, aber da sagen wir, das ist gerade der Bereich Schule, sollte ein geschützter Raum sein. Und da sollten halt nicht täglich dann Reisende reinkommen und vielleicht auch irgendwie Fotos machen. Und das macht ja kein Reisender irgendwie mit schlechter Absicht. Das ist also immer im besten Wissen und Gewissen. Aber wenn man sich nicht sicher sein kann, ob es vor Ort dann auch gut gemanagt ist und die Kinder ne, zu viel wechselnde Gesichter auch haben und ihre Privatsphäre da gestört wird, das wollen wir tatsächlich nicht mehr haben. Das haben wir aus dem Sortiment komplett gestrichen. Und beim Thema Waisenhausbesuch ist es auch so, dass da häufig sogar ein Business hintersteckt und die Kinder vielleicht gar keine Waisen oder Vollwaisen sind. Das heißt, da haben wir jetzt sehr klare Anforderungen dann auch bei uns ans Produkt, aber auch zum Beispiel an Kommunikation, was für eine Art von Bildsprache darf überhaupt genutzt werden. Das heißt, ihr merkt auch, da ist das Thema Kinderschutz sehr umfangreich, aber auch sehr viele Sachen, die wir da angehen und die, wo wir als Unternehmen auch 100% hinterstehen.
Man muss sich da auch immer selbst so ein bisschen sensibilisieren, weil wenn du jetzt gerade so darüber sprichst, ne, denkt man ja, wenn man jetzt erstmal bei einem Ausflug hört, naja, man besucht eine Schule, gerade jetzt vielleicht in einem entfernteren Land, dann denkt man ja erstmal, da ist nichts dabei. Aber im zweiten Schritt, wenn man sich dann vorstellt, dass jeden Tag Gruppen und Touren in diese Schule kommen und die Kinder dann gestört werden, da muss man echt sagen, ist eigentlich echt doof. Also tatsächlich ist es echt wichtig, dass man da sensibilisiert für. Und auch weil du gerade meintest, dort, wo viele Touristen sind, kann immer was passieren. Deshalb ja auch das Beispiel Mallorca. Auch da, glaube ich, muss man sich selbst so ein bisschen sensibilisieren für dieses Thema, um vielleicht auch dann im zweiten Schritt mal darüber nachzudenken, was bedeutet es denn?
Absolut. Also auch zum Beispiel ein Aspekt, der beim Destinationsworkshop auf Mallorca aufkam, über den ich gar nicht nachgedacht habe, kam von einem Hotelier, dass er gesagt hat, naja, wir haben einen riesigen Kids Club. Na, also auch das sind ja Kinderschutzthemen, um zu sagen, wie schützen wir denn eigentlich auch dort, da sind ja dann auch wechselnde BetreuerInnen dann quasi in diesen Kids-Clubs und auch das ist dann halt Guter Punkt, ein Thema gewesen, über das ich vorher auch gar nicht nachgedacht hatte und mega spannend fand, weil man immer so klassisch an dieses eher Thema sexuelle Ausbeutung denkt, aber es gibt auch ganz alltägliche Situationen, wo Kinder dann einfach geschützt werden müssen, weil sie dann vielleicht mehrere Stunden auch ohne Aufsicht ihrer Eltern sind und deswegen ist einfach wichtig, da aus verschiedenen Perspektiven draufzuschauen, das auch zuzulassen und dann in den Dialog zu gehen.
Mega spannend tatsächlich. Also, weil es tatsächlich auch tiefer geht als dieses oberflächliche Thema Kinderschutz. Ich finde, es hat sehr viele Facetten und ja, wie schon gesagt, ich glaube, manchmal denkt man da gar nicht so darüber nach, von welcher Sicht man dieses Thema eigentlich beleuchten sollte oder muss.
Mhm. Du hast ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass ihr ganz, ganz viele Leute auch schult und Workshops macht. Wie ist es denn, wenn man jetzt als Reisender selbst in eine Destination fährt oder fliegt oder wie auch immer, auf jeden Fall da Urlaub macht? Was kann man denn selbst tun in diesen Bereichen?
Ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass man offen ist für die Kultur. Ich finde, das darf ja auch Spaß machen beim Reisen, in diese Kultur einzutauchen. Und dann ist es wichtig, so einen sensiblen Umgang mit der Kultur zu haben. Wenn ich dann in den Austausch gehe, mit den Leuten ins Gespräch komme, merkt man das dann, glaube ich, auch sehr schnell. Aber dann auch sensibel sein für so Themen wie der Besuch von religiösen Einrichtungen oder ähnliches. Ich würde immer noch so den Tipp mitgeben, bei Fotos immer vorher fragen. Das ist, glaube ich, auch von Kultur zu Kultur ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn man fragt, dann ist es häufig auch in Ordnung, ein Foto zu machen. Insbesondere bei Kindern würde ich auch darum bitten, das sind auch persönliche Bildrechte, dass dort die Eltern einfach gefragt werden müssen und auch damit in Ordnung sein müssen, dass ein Foto gemacht wird. Ansonsten gerne vor Ort nicht nur in den Kontakt gehen, sondern gerne auch vor Ort Geld ausgeben. Ja? Wenn man dann irgendwie in lokale Geschäfte geht, da was kauft oder auch essen geht, dann ist das auch was, wo dann auch die Wirtschaft vor Ort dann von profitieren kann. Und ansonsten, wenn was gesehen wird, dann nochmal meine Bitte von zuvor. Wir haben, wie gesagt, die eigenen Beschwerdekanäle. Wir haben aber auch diese Beschwerdekanäle für den Kinderschutz bei Nicht wegsehen oder Don't look away. Da auch wirklich nicht scheu sein und Themen melden, weil nur so können wir dann auch vor Ort helfen bei die Reisenden sind dann im Prinzip dann ja auch dort unsere Augen und Ohren und kriegen mit, wenn was vielleicht nicht in Ordnung sein sollte.
Total, ja. Also ihr findet da auf jeden Fall nochmal eine Übersicht der ganzen Links in der Episodenbeschreibung, da könnt ihr dann einfach drauf gehen.
Laura, wir haben jetzt schon ganz viel über das Thema Nachhaltigkeitsaspekte und die der Foundation gesprochen. Was ist denn mit dem Bereich Klima oder mit der Säule Klima?
Die ist natürlich eine ganz große Säule auch. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir Klimaziele haben und dass wir dort auch sehr ambitionierte Klimaziele haben. Wir sind da auch in Brancheninitiativen sehr aktiv, haben zum Beispiel den Verein Klimalink mitgegründet, wo es darum gehen wird, den Klimafußabdruck fürs Reisen wirklich auch an die Reiseprodukte zu bringen, sodass ich als Reisender auch sehe, welche Emissionen beim Reisen entstehen. Wirklich erstmal nur als Transparenzthema. Das kommt in den nächsten Monaten dann auch in unsere verschiedenen Vertriebskanäle rein. Und dann haben wir auch da noch verschiedene Projekte, zum Beispiel im Hotelbereich. Ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, weil es dann noch so ganz viele Themen und Aspekte gibt.
Es wäre Platz für eine zweite Folge.
Genau, da müssen wir vielleicht nochmal zu sprechen.
Wir kommen auf jeden Fall auf dich zurück, weil auch das ist ein Aspekt, der mich super interessiert. Weil man fragt sich natürlich auch, wenn ich jetzt in den Urlaub fliege und vielleicht auch eine Langstrecke mache, habe ich natürlich auch CO2-Emissionen, was passiert da oder generell, wie kann ich das kompensieren, was habe ich für Möglichkeiten? Also von daher spannendes Thema, sollten wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
Super gerne.
So, um das jetzt nochmal so ein bisschen abzurunden, worüber wir gerade alles so gesprochen haben, das ist ja eigentlich der Stand, der aktuell ist, beziehungsweise hast du ja schon so ein bisschen angerissen, was ihr auch für die Zukunft noch machen wollt. Klima sprechen wir, wie gesagt, dann nochmal in einer Extra-Folge. Aber was sagst du denn persönlich, wie sieht denn für dich die Zukunft, was das nachhaltige Reisen angeht oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen?
Mein Wunsch wäre, dass es in den Reiseentscheidungen noch mehr Raum findet. Ich glaube, bis jetzt ist halt der Nachholbedarf auch immer noch nach Covid sehr hoch. Und man muss sagen, dass eher aktuell auch mehr geflogen wird. Also das sind viele Reisen, die da getätigt werden. Und wir wollen natürlich auch weiter schöne Reisen verkaufen. Aber so ein bewusster Umgang mit all den Aspekten, die wir heute gehört haben, das wäre natürlich mein Wunsch. Und gerade beim Thema Klima, da müssen wir, glaube ich, auch alle gemeinsam noch ein bisschen Gas geben, dass wir auch schauen, dass wir natürlich auch Lösungen finden, wie das Fliegen auch schonender werden kann, sodass wir hoffentlich weiterhin uns die ganze schöne Welt anschauen können und tolle Kulturen erleben können und dabei aber gleichzeitig ein bisschen schonender unterwegs sind.
Ja, das ist eigentlich relativ gut zusammengefasst. Sehr schön.
Und damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie. Da geht es nämlich ganz persönlich nur um dich. Was war denn bisher dein außergewöhnlichstes, lustigstes, skurrilstes oder emotionalstes Reiseerlebnis, was du bisher hattest?
Ich muss sagen, die Reisen, die mir am meisten immer im Kopf bleiben, sind die mit eindrucksvollen Naturerlebnissen. Und da habe ich gerade so zwei im Kopf, die auch noch nicht so lange her sind. Zum einen tauche ich super, super gerne. Auch da ist man ja ganz nah dran an der Natur und sieht auch dort, ja, wie der Klimawandel so ein bisschen zuschlägt. Mhm. Und da waren wir, das hatten wir schon für Corona geplant, das war eine Reise nach Raja Ampat. Das ist ganz weit entfernt in Indonesien. Das ist schon der indonesische Part von Papua-Neuguinea. Also es dauert wirklich lange, da hinzukommen.
Okay, wow.
Wir mussten es dann aufgrund von Corona noch ein bisschen verschieben und waren jetzt im April dann letzten Jahres da. Genau, im April 2023 waren wir dort und haben dort wirklich super tolle Taucherlebnisse gehabt. Man hatte auch nur 2x4 Stunden am Tag Strom. Das heißt, man war wirklich weit raus, auch selbst mit einer lokalen SIM-Karte kein Empfang. Und man war wirklich in der Natur und raus und ja, konnte mit Manta-Rochen tauchen. Und es war einfach traumhaft. Da weiß man auch, wofür es sich lohnt, dann auch die Arbeit zu machen und zu schauen, dass man ja diese tolle Natur dann einfach auch ein bisschen schützt.
Na klar.
Klingt mega spannend.
Und was war dein zweites Erlebnis? Weil du hattest gerade gesagt, du hast da so zwei Erlebnisse, die dir direkt in den Kopf kommen.
Stimmt, erwischt. Wandern ist das dann bei mir. Seit 3 Jahren.
Das
liebe ich auch. Ja, also auch da kann ich super gut runterkommen und einfach so in der Natur sein, in die Berggipfel schauen. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren wirklich auch immer so als Hüttentour mit dem Rucksack und dem ganzen Gepäck auf dem Rücken. Ist auch gut anstrengend, aber dann kann man auch 2x am Tag einen Kaiserschmarrn essen und nimmt trotzdem nicht zu. Und das ist toll. Wir machen das immer so mit einer Freundesgruppe, irgendwas zwischen 4 und 6 Leuten. Und dann auch da daddelt dann keiner am Handy, sondern jeder ist so im Moment. Man spricht ganz viel. Liegt auch abends um 20, 21 Uhr hundemüde dann irgendwie in der Hütte. Um 22 Uhr ist eh Hüttenruhe. Wir haben unseren Hund dann auch immer dabei. Der hat auch Spaß dran. Ach, und schön. Kriegt das auch alles gut hin. Und das ist super. Das ist immer so eine super intensive, aber super entspannte Woche, wo ich völlig rauskomme und auch irgendwie mit mir und der Natur im Reinen bin.
Ist ja oftmals auch schön, in dem Moment, wo man so richtig in die Natur eintaucht, sei es jetzt beim Wandern oder beim Tauchen, verliert man ja auch so ein bisschen einfach dieses Gefühl für seinen Alltag, was ich immer total mag, weil man kein Handy wirklich in der Hand hat und weil man sich echt einfach nur noch auf seine Umgebung konzentriert. Und das ist ja eigentlich auch, um das Thema so ein bisschen abzurunden, der positive Aspekt, wenn man sehr nachhaltig unterwegs ist, weil man gefühlt einfach viel, viel mehr auch mit der Natur in Berührung kommt.
Ich finde absolut, ja. Also manchmal ist weniger mehr und dann kann man es auch richtig, richtig genießen und abschalten.
Und mit den Gedanken würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Vielen Dank für deine ganzen Expertisen und deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und
ich fand es mega spannend. Vielen Dank.
Danke euch und ich freue mich auf die Klimafolge.
Ja, wir uns auch. Und damit ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.